herzlich willkommen zum Studienkompass-Podcast Raus in die Welt. Der Studienkompass ist ein bundesweites Stipendienprogramm zur Studien- und Berufsorientierung, das sich vor allem an Schülerinnen und Schüler richtet, deren Eltern nicht studiert haben. In unserem Podcast möchten wir euch vorstellen, welche verschiedenen Möglichkeiten für Auslandsaufenthalte oder Brückentätigkeiten euch offenstehen, wenn ihr noch zur Schule geht oder wenn ihr euren Schulabschluss schon in der Tasche habt oder aber wenn ihr den Schritt in das Studium oder die Ausbildung schon gemacht habt. Dazu gehören verschiedene Freiwilligendienste im In- und Ausland, aber auch Angebote von verschiedenen Organisationen, die auf anderem Wege Aufenthalte im Ausland ermöglichen. Wir laden für euch ehemalige und aktuelle Studienkompass-Teilnehmende sowie Expertinnen und Experten ein, die in diesem Bereich arbeiten. So könnt ihr euch mit den verschiedenen Optionen schon früh beschäftigen und etwas für euch Passendes finden. Lasst euch von unseren Gästen inspirieren.
Heute zu Gast Dominik Rigo. Dominik war Studienkompass-Teilnehmer der Regionalgruppe Berlin des Jahrgangs 2010. Seit dem Ende seiner Teilnahme im Programm engagiert sich Dominik auch weiterhin für den Studienkompass als Botschafter des Programms und seit 2014 auch als Mitglied des Alumni-Vereins. 2013 nahm Dominik sein Studium der Biochemie an der FU Berlin auf und schreibt gerade an seiner Masterarbeit. Vor seinem Studienbeginn absolvierte er ein freiwilliges ökologisches Jahr, über das er uns heute berichten wird. Hallo Dominik.
Hallo Juliane.
Schön, dass du da bist und genau, du erzählst uns heute mal ein bisschen was über deine Zeit im freiwilligen ökologischen Jahr und vielleicht fangen wir mal damit an, was das eigentlich genau ist, kurz auch FÖJ genannt, und wo du deins gemacht hast.
Gerne. Also FÖJ oder wie du gerade auch schon erklärt hast, freiwilliges ökologisches Jahr, bringt im Wesentlichen drei Parteien zusammen. Das sind einmal die Teilnehmer, also zu meiner Zeit war das ich, im Jahr 2012, 2013. Das ist die eine Partei. Die zweite Partei ist dann der Träger. In Berlin ist das vor allem die Stiftung Naturschutz Berlin. Es gibt auch noch zwei andere Träger. Das ist für die verschiedenen Programme bundesweit unterschiedlich. Das ist die zweite Partei. Und die dritte Partei, das sind die Einsatzstellen. Und das ist eigentlich der spannende Teil am FÖJ, nämlich unglaublich viele verschiedene Einsatzstellen. Das kann in einer Waldschule sein, das kann in einem Umweltlabor sein, wie in meinem Fall. Das kann auch in einem Verein sein, das kann bei der BUND Jugend sein, bei der NABU, das kann auch die Seehundstation in Friedrichskoog sein. Also es ist ein unglaublich weites Potpourri und diese Einsatzstellen werden über die Träger an die Freiwilligen herangetragen.
Und wie bist du überhaupt auf die Möglichkeit, ein FÖJ zu machen, aufmerksam geworden? Und warum hast du dich schlussendlich dafür beworben?
Als ich Abitur gemacht habe, wurde ich ja durch den Studienkompass unterstützt. Und da war mir schon klar, okay, ich möchte irgendwas mit Biologie oder Chemie machen. Aber ich war mir noch nicht sicher, möchte ich das jetzt irgendwie studieren? Mache ich Biologie oder Biotechnologie oder Biochemie? Mache ich vielleicht eine Ausbildung? Mache ich das dual? Und das wollte ich noch irgendwie vertesten und gucken, wofür entscheide ich mich jetzt, was von beidem mache ich und mir deswegen ein Jahr Pause nehmen. Es stand für mich also fest, zwischen Abitur und was auch immer ich danach längerfristig machen möchte, nehme ich mir ein Jahr Pause. Und da war eine Überlegung, okay, ich gucke mir jetzt mal irgendwie ein Labor von innen an und schaue mal, ob das, was ich da mache, zu dem passt, was ich mir vorstelle und was mir auch Spaß macht. Auf der anderen Seite wollte ich noch etwas komplett Neues, was ganz anderes ausprobieren. Und da habe ich auch mit dem spanischsprachigen Ausland geliebäugelt, sodass ich mir dann verschiedene Sachen dafür ausgesucht habe. Ich habe mich bei Kulturweit beworben, im spanischsprachigen Ausland, weil ich eben Spanisch sprechen wollte. Ich habe mich aber auch für ein FÖJ beworben auf der Seehundstation, weil ich das irgendwie süß fand, die Vorstellung, damit den Seehunden zu arbeiten, aber auch fürs Umweltlabor, weil da ich mir davon erhofft habe, eine fundiertere Entscheidung treffen zu können, ob ich jetzt erst eine Ausbildung mache oder ein Studium ergreife.
Und vielleicht auch, weil es eben so ein bisschen in die wissenschaftliche Richtung schon ging und nicht so ganz praktische Arbeit war, oder stelle ich mir das falsch vor bei Labor?
Also das, was ich da im Umweltlabor gemacht habe, war schon das, was man am Ende in dem Bereich in der Praxis macht. Also ich habe da auch mit Azubis zusammengearbeitet, zumindest hatte einer mal hospitiert, durfte ich auch anleiten, sodass ich da einen sehr detaillierten Einblick bekommen habe in das, was mich erwarten würde ich eine Ausbildung machen.
Und bevor das alles losging, wie hast du dich dafür beworben? Welche Voraussetzungen musste man vielleicht auch erfüllen? Muss man überhaupt Voraussetzungen erfüllen? Und was ist dir dabei leicht gefallen bei der Bewerbung? Und was war vielleicht auch herausfordernd?
Vielleicht zuerst zu den Voraussetzungen und dann zum Bewerbungsprozess. Bei den Voraussetzungen gibt es eigentlich fast keine unüberwindbaren Kriterien. Das sind im Wesentlichen zwei Sachen bei der Stiftung Naturschutz Berlin. Das ist einmal das Alter zum Beginn des FÖJs oder in den ersten 6 Monaten, glaube ich sogar, darf man nicht über 25 sein oder 25 werden, sowas in dem Dreh. Also das Alter ist ein Kriterium. Und das zweite Kriterium ist, dass man die Schulpflichtzeit erfüllt haben muss, ohne Schulabschluss. Also es gilt, man muss nur die Schulpflicht erfüllt haben und wenn man keinen Schulabschluss hat, dann kann man es trotzdem machen. Also es ist sehr, sehr offen. Das zu den Voraussetzungen. Und zum Bewerbungsprozess, bei mir lief das damals so ab, dass ich mich schriftlich beworben habe, darauf eine positive Rückmeldung bekommen habe, dann zum persönlichen Gespräch eingeladen wurde. Da ging es dann um sowas wie, was ist meine Motivation, was habe ich mir vom ÖFJ erwartet, was sind so die 2, 3 Einsatzstellen, die ich mir wünschen würde. Die gibt es auch vorher schon online, dass man einsehen kann und sagen kann, ich möchte zu, keine Ahnung, Deutsche Bahn irgendwie sich mit den Rädern beschäftigen, ins Umweltlabor und in den Berliner Zoo, sowas in der Art. Genau, und das waren da die Themen. Und was ich da herausfordernd fand in dem ganzen Prozess war, aufgrund des Umstandes, dass ich mich mit verschiedenen Programmen auseinandergesetzt habe und das eigentlich auch im letzten Halbjahr des Abiturs gemacht habe, dass ich da schon einige Fristen verpasst habe und das bundesweit nicht einheitlich ist. In Berlin ist das so, man kann sich jederzeit bewerben. Es gibt so gesehen keine feste Bewerbungsfrist, aber es wird empfohlen, wenn man seine Wunscheinsatzstelle bekommen möchte, dass bis Ende April zu machen, wenn man dann im September startet. Andere Bundesländer haben die Deadline früher oder haben tatsächlich auch eine fixe. In Schleswig-Holstein ist es, glaube ich, tatsächlich so, dass die Ende Januar, Ende Februar fix liegt. Okay. Und andere Programme, wo man international unterwegs ist, die sind teilweise noch früher. Und das fand ich herausfordernd, dann Überblick zu behalten, wenn ich ins Ausland gehen möchte oder ein FJ an der Nordsee oder an der Ostsee machen möchte oder in Berlin bleiben möchte, dann gibt es unterschiedliche Fristen. Und das hat man vielleicht so im dritten Halbjahr des Abiturs vielleicht noch nicht ganz so auf dem Schirm, weil man sich da tatsächlich drum kümmern muss.
Und sollte man sozusagen auch eine Prioritätenliste schon mal haben? Also ich suche mir 5 verschiedene Sachen aus und hoffe, dass es eins davon wird. Oder wie wurde das gehandhabt?
Wie meinst du das bei der Bewerbung jetzt in Berlin oder insgesamt Nordsee, Berlin?
Insgesamt, also wenn man jetzt sich überlegt hat, ich will ein FÖJ machen, sollte ich dann schon mal mir die 5 Liebsten raussuchen, wo ich gerne hin möchte und dann mich einfach bei allen bewerben in der Hoffnung, dass es eins wird oder guckt sich dann vielleicht irgendwie die übergeordnete Organisation, gibt es das überhaupt, das an, so, also da ist es jetzt gerade noch möglich oder da nicht oder musst du das alles selber auf dem Schirm haben?
Das musst du alles selber auf dem Schirm haben. Also ich würde tatsächlich empfehlen, wenn ich einen FÖJ machen möchte und man sich vornimmt, das jetzt irgendwie genauer zu planen, dass man sich da bei mehreren Trägern bewirbt. Das sind in Berlin, wie gesagt, 3, Stiftung Naturschutz Berlin und 2 andere. Und von den anderen beiden kenne ich den Bewerbungsprozess nicht im Detail, aber bei der Stiftung Naturschutz Berlin ist das so, dass man da 3 Einsatzstellen angeben kann mit einer Bewerbung. Und wenn man da dann regional auch noch flexibel ist, würde ich da auf jeden Fall auch überregional sowas wie Schleswig-Holstein noch in Betracht ziehen. Andere Bundesländer haben das wahrscheinlich auch unter anderen Trägernamen, mit anderen Bewerbungsprozessen, aber ich würde auf jeden Fall empfehlen, 3 Träger sich mal genauer anzugucken und Bewerbungen auf jeden Fall dann auch rausschicken.
Okay, also es klingt schon nach einem ziemlichen Dschungel, durch den man sich erstmal ein bisschen durchforsten muss. Wie hast du dich denn in dieser Zeit finanziert? Also sicherlich gab es ja so einen kleinen Zuschuss für das FÖJ. Was genau gab es da? Gab es wirklich etwas? Und ja, konnte man nebenbei vielleicht auch noch was arbeiten oder haben dich deine Eltern unterstützt?
Ja, das ist eine gute Frage. Gerade in Berlin, wo Mieten ja vielleicht auch nicht so günstig sind, Es gibt so gesehen offiziell keinen Lohn, aber es gibt ein Taschengeld und als solches ist das auch zu betrachten. 2012, 2013 waren das 355 Euro im Monat, die ich dann überwiesen bekommen habe. Das reicht in Berlin nicht für eine Miete. Ich habe auch noch zu Hause gewohnt. Dementsprechend war das ein nettes Taschengeld. Inzwischen, ich habe das heute mal nochmal recherchiert, ist das mehr. Also wir sind inzwischen bei 480 Euro im Monat. Man kann auch Wohngeld zusätzlich beantragen. Einige von meinen Mit-FÖJlern damals haben das auch getan. Die haben auch in WGs gewohnt und dann ließ sich damit auch überleben. Und wenn man dann noch zusätzlich Kindergeld bekommt, während der Zeit ist man immer noch kindergeldberechtigt. Also das hat man dann auch noch, dann geht das eigentlich. Nebenbei arbeiten geht auch in Ausnahmefällen. Soweit ich weiß, ist das limitiert auf 9 bis 10 Stunden pro Woche. Das macht auch Sinn, weil man ja sowieso knapp eine 40-Stunden-Woche arbeitet und dann nochmal obendrauf 10 Stunden ist dann schon eine Hausnummer. Ja. Das muss aber mit der Einsatzstelle abgesprochen werden. Also davon kann man nicht ausgehen, dass wenn man ein FÖJ anfängt, dass man da auf jeden Fall nebenbei noch joggen kann. Das wird schwierig.
Gab es für deine Zeit im FÖJ eine Vorbereitung? Also hattest du vielleicht Vorbereitungstreffen, wo man so ein bisschen geschult wurde, was einen da erwartet und wie auch die Aufgaben aussehen werden? Und hattest du während des Jahres auch Ansprechpartner außerhalb jetzt deines speziellen Arbeitsbereiches?
Also zur Vorbereitung kann ich ganz kurz sagen, nein, es gab überhaupt keine Vorbereitung. Man ist sozusagen ins kalte Wasser gesprungen und wurde dann dort auf der Einsatzstelle eingearbeitet in das, was dann die Aufgabe war. Während des FÖJs gab es 25 Seminartage. Die wurden so aufgeteilt, dass das 4 einwöchige Seminare waren, die auch nicht unbedingt in Berlin stattgefunden haben. Und 5 einzelne Tage. Das kann ein Berufstraining sein. Ich hatte ein Bewerbungstraining, ein eintägiges. Und die Themen von diesen 5-tägigen Seminaren, die befassen sich damit Umweltthematiken. Also da war Ernährung dabei, da waren erneuerbare Energien waren mit dabei. Wir haben auch einen Survival Camp irgendwo in Sachsen gemacht mit Zelten und Kanufahren und allem drum und dran. Also alles sehr umweltnah und im weitesten Sinne dann auf dieses große ganze Umweltthema bezogen. Zu der Frage, ob es noch Ansprechpartner gab neben der Einsatzstelle, ja, die gab es, eben die vom Träger. Das waren dann 2 Mitarbeiterinnen der Stiftung Naturschutz Berlin, die die ganze FÖJ-Klasse Berlin sozusagen über dieses Jahr betreut haben. Die haben mit uns zusammen die Seminare geplant und durchgeführt und waren für alles Ansprechpartner, was mit dem FÖJ zu tun hat und man nicht auf der Einsatzstelle klären konnte oder wollte, ob das rein organisatorische Sachen waren, wie reiche ich Urlaub ein oder wie ist das jetzt mit den Arbeitszeiten, wenn es da irgendwie Probleme mit der Einsatzstelle gibt oder man tatsächlich akute Probleme auf der Einsatzstelle hat und sagt, ich möchte das jetzt irgendwie wechseln, ist das möglich? Dafür gab es Ansprechpartnerinnen in der Stiftung.
Okay. Kannst du uns ein bisschen mehr über deine Tätigkeit während des FÖJ erzählen? Also was genau hast du gemacht? Was waren deine normalen Aufgaben? Oder haben die Aufgaben vielleicht auch immer mal wieder gewechselt? Hast du auch mal etwas sehr Außergewöhnliches oder Spannendes erlebt?
Also im Wesentlichen habe ich die ganze Zeit in der Umweltanalytik gearbeitet und da hatte ich 2 Aufgabenprofile. Das erste Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe, war die Vorbereitung von Proben für komplexere Analysen. Was heißt das? Das heißt, dass auf den verschiedenen Baustellen, die diese Firma, wo ich war, betreut hat, gesammelten Proben, das waren Erdproben und Wasserproben im Wesentlichen, die wurden zu uns ins Labor gebracht und ich habe die dann so aufbereitet, dass die qualifizierteren Kolleginnen das dann in die Apparaturen einspeisen konnten, damit wir dann wissen, okay, da ist irgendwie zu viel Schweröl im Boden oder das Wasser ist durch diese und jene Stoffe verunreinigt oder, was eigentlich das Ziel war, durch die Apparatur, die wir vor Ort aufbauen und die das Grundwasser reinigt oder den Boden reinigt, sind wir jetzt inzwischen unter den gesetzlichen Grenzwerten. Das war so im Großen und Ganzen dieses Arbeitspaket und meine Rolle da drin war eben, diese Proben vorzubereiten für die Analysen. Das war ein Block und der zweite Block war dann tatsächlich, dass ich selbst Analysen durchgeführt habe von Anfang bis zum Ende, die einfacher waren, wo man auch mit wenig Erfahrung im Labor das gut handeln konnte. Das waren dann viele Ionenwerte, sag ich mal, zum Beispiel sowas wie Nitrate und sowas, also Salze, die auch im Boden sind, was man, wenn man sich jetzt irgendwie eine Mineralwasserflasche ansieht und aufs Etikett hinten drauf guckt, die ganzen Calcium-Ionen und sowas, das habe ich da alles beprobt und wurde das schön bunt und konnte ich sagen, da sind so und so viel Gramm von einem bestimmten Salz drin und das sind eben Tätigkeiten, die man auch so ohne viel Erfahrung im Labor schon durchführen kann, mit entsprechendem Interesse an diesem Thema. Das war so die normale Tätigkeit im Labor und darüber hinaus gab es dann natürlich auch Sachen, die außerhalb der Normen stattgefunden haben, für die ich verantwortlich war oder für die ich rangezogen wurde. Das war eine Inventur im Labor, das war eine Inventur im Lager, das war mal auch Rechnungen des letzten Jahres sortieren. Aber auch Außeneinsätze. Dieses Unternehmen in der Umweltbiotechnologie waren die tätig. Die haben eben diese Proben irgendwo hergeholt auf verschiedenen Baustellen und da Umweltsanierung durchgeführt, also Boden oder Wasser gereinigt durch verschiedene Verfahren. Und da bin ich auch das ein oder andere Mal mitgefahren und habe dann gesehen, wie so ein großer Aktivkohlefilter oder Tank, muss man da eher sagen, aussieht und da mal mitgeholfen und geschippt und die Proben auch mitgenommen und dadurch auch mal verstanden, wo kommt denn das her, was ich im Labor eigentlich verarbeite. Und das war immer sehr spannend.
Okay, also du hast die praktische Seite und die technische Seite, sag ich mal, mitgenommen. Hattest du denn da in deinem Einsatzbereich jemanden, der dir speziell zugeordnet war, der dich auch so ein bisschen angelehrt hat oder wie sah das aus?
Das sah so aus, dass über die Betreuung seitens der Stiftung haben wir ja schon gesprochen, als auch seitens der Einsatzstellen einen festen Ansprechpartner, eine feste Ansprechpartnerin gab in meinem Fall. Und das war dann auch die Laborleitung. Das Labor war auch nicht so groß. Das waren, glaube ich, 4, 5 Mann quasi im Labor, die da rumgelaufen sind. Und die Laborleitung war für mich verantwortlich und hat dann auch gesagt, so Dominik, heute machst du das oder heute guckst du dir bei der Annette mal an, wie dieses oder jenes Experiment läuft, damit du das langfristig dann auch selbstständig und eigenständig machen kannst.
Jetzt eine Frage, die wir auch immer stellen. Was war dein schönstes Erlebnis während des FEJ?
Das schönste Erlebnis war das Seminar, das ich mitorganisiert habe zum Thema Globalisierung, Ernährung, um sowas ging es da alles. Das waren so die FEJler, die vor allem so im Umweltlaboren unterwegs waren. Dadurch hatten wir auch alle gewisse Gemeinsamkeiten, sage ich mal. Also bestimmte Interessen, die man Laborraten zuschreibt, die treffen halt durchaus auch zu. Und das hat man bei der Organisation dieses Seminars gemerkt. Und ich fand es unglaublich schön zu merken, dass man irgendwie Experte für ein Thema ist, mit dem sich die anderen FEJler, die dann irgendwie den ganzen Tag im Büro saßen, nichts zu tun hatten. Und dass ich da als Experte mein Wissen weitergeben konnte und dann erklärt habe, so wie funktioniert jetzt gentechnisch verändertes Saatgut? Was ist da tatsächlich das Risiko? Was sind die Chancen? Warum ist Monsanto in Anführungsstrichen böse? Oder wie sieht die ganze Debatte dahinter aus? Und das fand ich spannend, mal außerhalb des Schulkontextes zu beleuchten und für Leute, die sich sonst nie mit diesem Thema beschäftigen würden. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht und da blicke ich gerne drauf zurück.
Okay, und kamst du auch einmal an den Punkt, wo du gesagt hast, gerade weiß ich nicht mehr so richtig weiter oder ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht, ich bin gestresst oder gab es irgendeine große Herausforderung während des Jahres?
Die größte Herausforderung für mich war, rauszutreten und sich zu überlegen, was lerne ich hier noch? bin ich schon an dem Punkt, dass ich sagen kann, ich möchte jetzt die Ausbildung machen oder das Studium und was bringt mir das restliche ÖFJ noch? Und das habe ich relativ regelmäßig überprüft und da ist mir die Entscheidung schwer gefallen zu sagen, okay, ich glaube, ich habe jetzt alles gelernt, was ich hier lernen konnte. In Bezug auf mein Aufgabenprofil wurde das jetzt nicht sehr viel mehr oder da waren jetzt nicht noch große spannende Felder zu entdecken. Ich kannte irgendwann alles. Und ich wollte dieses eine Jahr zwischen Abi und Studium eben nutzen, um so viel zu lernen wie möglich. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich trete hier auf der Stelle und ich weiß jetzt, was ich will, nämlich Biochemie studieren. Aber ich habe jetzt irgendwie noch ein halbes Jahr, bis es losgeht. Jetzt möchte ich was anderes machen. Und da an den Punkt zu kommen und zu sagen, okay, ich kündige jetzt das FEJ. Und was mache ich danach? Wie fülle ich die Lücke dann zwischen FEJ und Studium? Das war schwierig, dahin zu kommen.
Hast du dann gekündigt?
Ja, ich habe gekündigt nach 7 Monaten und von dem erarbeiteten und ersparten Taschengeld, das ich dann hatte, war ich 2 Monate in Costa Rica, war da auch in einem Umweltprojekt und konnte mir dadurch so ein bisschen den Traum, den ich ursprünglich hatte, realisieren, ins Ausland zu gehen, Spanisch zu lernen und an einem Umweltthema zu arbeiten. Und das hat alles vorher bei den Bewerbungen so nicht geklappt. Und das habe ich mir dann anschließend dann über diese 2 Monate, die ich dann in Costa Rica war, wieder reingeholt.
Okay, es war also die richtige Entscheidung. Und war das relativ einfach, dann da rauszukommen aus dem FEJ? Also zu kündigen, gab es eine Kündigungsfrist?
Das war ein ziemlich einfacher Prozess. Und die Kündigungsfrist ist, wenn ich mich richtig erinnere, 2 Wochen vor Monatsende. Und wenn man das berücksichtigt, ist man da relativ schnell draußen. Was ich sehr schön fand, war, dass mir meine Betreuerin seitens der Stiftung angeboten hat, weiter in Kontakt zu bleiben und wir hatten ein Feedbackgespräch, wie ich auf sie gewirkt habe, was sie mir für die Zukunft mitgeben möchte und dass, wenn ich dann aus Costa Rica zurück bin, auch weiter an den Seminaren und an den Treffen der Gruppe teilnehmen kann, sodass ich dann mit meinen Kollegen aus dem FEJ noch das eine Jahr quasi verbringen kann. Und das fand ich sehr schön, das habe ich auch wahrgenommen.
Ja, ist auch ein super Angebot. Jetzt, wenn du zurückblickst, was hast du für dich ganz persönlich mitgenommen? Welche Erfahrungen aus dem FEJ haben dich vielleicht auch im Studium dann noch weitergebracht und inspirieren dich vielleicht auch heute noch?
Zurückblickend gibt es 3 Sachen, die wichtig sind, die wichtig waren, die mich heute noch prägen. Und das ist zum einen auf jeden Fall, dass mir dieser Einblick geholfen hat, zu entscheiden, möchte ich die Ausbildung machen oder das Studium. Es ist das Studium geworden, das haben wir ja jetzt schon in der Einleitung gehört, aber das war auf jeden Fall etwas, was ich nicht so fundiert hätte entscheiden können ohne das FEJ. Das war eine Sache, die mich geprägt hat. Die 2. Sache war, und das habe ich dann zum Anfang des Studiums gemerkt, dass es unglaublich hilfreich war zu wissen, was von dem, was ich jetzt hier in der Theorie höre, brauche ich in der Praxis? Oder wie kann die Praxis dahinter aussehen, wenn man diese ganzen theoretischen Konzepte und das, was man in der Vorlesung hört, wenn man das jetzt irgendwie in der Unternehmensidee steckt und damit versucht, die Welt irgendwie besser zu machen, wie kann das funktionieren, wie sieht das aus? Und allein durch die Laborpraxis hatte ich dann so einen kleinen Startvorteil im Studium. Das war auch sehr hilfreich. Das war der 2. Punkt. Und die 3. Sache, und das bezieht sich auf meine Kollegen während der Zeit des FEJs, also nicht die Kollegen der Einsatzstelle, sondern die Mit-FEJler, die ähnliche Probleme oder ähnliche Überlegungen hatten wie ich, dass ich da viele Menschen kennengelernt habe, die ich sonst so in meiner sozialen Blase wahrscheinlich gar nicht kennengelernt hätte und so auch mit Meinungen konfrontiert wurde, mit denen ich mich sonst hätte wahrscheinlich nie konfrontieren müssen. Und das war sehr spannend. Das hat mich geprägt in dem, wie ich jetzt über manche Themen nachdenke und in dem, wie ich mit sehr konträren Meinungen umgehe.
Okay, kannst du uns abschließend vielleicht noch ein paar Tipps verraten für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn diese auch ein FEJ als Möglichkeit für ein Brückenjahr in Betracht ziehen, also vielleicht nochmal beim Bewerbungsprozess oder auch während des Jahres, wie man gut vorankommt?
Gerne. Bei den Tipps, da möchte ich gerne 3 Sachen mitgeben. Erstens, mehrere Eisen im Feuer haben, das ist unglaublich wichtig. Wie gesagt, bei mir ist es auch nicht Plan A geworden, sondern irgendwann erst Plan D oder E. Also ganz wichtig, bei mehreren Stellenbewerben auch gerne komplett unterschiedliche Sachen in Erwägung ziehen. Und dann, wenn man die Angebote hat, kann man immer noch das eine ablehnen, das andere vorziehen. Der zweite Punkt ist, sich frühzeitig informieren. Nicht, dass dann wie bei mir einige Bewerbungsfristen schon abgelaufen sind. Was heißt jetzt frühzeitig informieren? Das heißt, zur Mitte der Abiturphase, also nach den ersten zwei Semestern schon auf dem Schirm haben, so jetzt im dritten, vierten Semester, also im letzten Jahr in der Schule, kommen dann und dann die Bewerbungsfristen und neben dem Ganzen für die Klausuren lernen und auf die Abiturprüfung vorbereiten und irgendwie nochmal die Schulzeit genießen, neben dem sollte man auf jeden Fall schon mal irgendwie im Kalender aufschreiben, dann und dann ist die Bewerbungsfrist für das für Kulturwärts und dann ist die Frist für das ÖFJ in Berlin und dann ist die Frist für die Seehundstation in Friedrichskoog, die ich auf jeden Fall gerne weiterempfehlen kann. Da habe ich nur Gutes von gehört. Rechtzeitig informieren und rechtzeitig bewerben ist hier auch der Schlüssel zum Erfolg. Und der letzte Tipp ist das, was ich auch gemacht habe, regelmäßig überprüfen, was waren meine Erwartungen, was möchte ich lernen im ÖFJ und habe ich das schon gelernt und was ziehe ich hier noch raus, wenn ich das 12 Monate lang durchziehe. Es ist absolut legitim, das auch 12 Monate lang zu machen, das haben ja auch diverse meiner Kollegen gemacht und blicken nur positiv auf diese Zeit zurück, aber wenn man eben mehrere Zielsetzungen für dieses Gap hier hat, dann finde ich es absolut legitim, zwischendurch zu sagen, okay, ich habe jetzt hier gelernt, was ich lernen wollte und jetzt suche ich mir noch ein anderes Abenteuer aus. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil dieser Freiwilligendienst von vornherein so aufgezogen ist, dass die Unternehmen auch perfekt ohne den FJler weiterleben können. Und daher würde ich nur empfehlen, regelmäßig zu überprüfen, passt das noch zu dem, was ich mir vorgestellt habe oder ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass sich die Wege trennen.
Vielen Dank. Das sind sicherlich nicht nur wertvolle Tipps für ein FÖJ, sondern auch immer mal wieder im Leben zu überprüfen, wo stehe ich eigentlich gerade und was möchte ich erreichen. Ja, danke Dominik, dass du heute bei uns warst und uns was über das FÖJ erzählt hast. Wir hoffen, dass ganz viele Zuhörer und Zuhörerinnen deine Tipps mitnehmen und auch ein FÖJ in Betracht ziehen. Und ja, wir wünschen dir ganz viel Erfolg mit der Masterarbeit und vielen Dank nochmal.
Danke euch.
Thank you.